You Talk. Der Trendpodcast der Versicherungswirtschaft.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von You Talk. Mein Name ist Ingolf Butzbach, Geschäftsführer von UAWE, und ich begrüße euch ganz herzlich zusammen mit meinem Co-Host Olli Lang. Hallo Olli.
Hallo Ingolf und hallo an die Hörer. Freue mich auf die neue Folge.
Eine neue Folge, diesmal mit Philipp Johannes Nolte als Gast. Herzlich willkommen, Philipp.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Ingolf und Oliver. Ich finde es schön, dass ich hier sein darf heute mit euch.
Ja, wir freuen uns auch sehr und möchten dir als deinen Auftakt dieses Podcasts die Gelegenheit geben, dich selber vorzustellen.
Ja, vielen Dank. Ich komme ursprünglich aus Nordhessen, habe im Studium in Bayern Betriebswirtschaft studiert, also Abschluss als Diplomkaufmann, danach noch promoviert an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, habe dann 2 Jahre in der Logistikbranche als Innovationsmanager verbracht und dann ging es los mit der Versicherungswirtschaft. Zunächst bei Roland Rechtsschutz als Produkt- und Innovationsmanager und dann in einer Transformationsrolle als der Change Manager bei Roland Rechtsschutz. Und darüber werde ich euch gleich noch ein bisschen was erzählen können. Zu mir privat vielleicht. Ich fahre liebend gern Fahrrad, wohne in Düsseldorf, kann das dann eben am Rhein machen, aber eben auch gerne mal ins Bergische. Das heißt also, beides ist so mein Thema und ich wandere auch mal ganz gerne.
Mhm, vielen Dank. Du hast eben schon gesagt, wir werden noch ein bisschen vielleicht über deinen Job bei Roland sprechen. Ist das tatsächlich Zufall gewesen, dass du dieses Angebot bekommen hast und dann schwupps warst du in der Versicherungswirtschaft?
Ja, eigentlich schon, tatsächlich. Ich hatte immer schon Lust auf etwas schwerere Herausforderungen und da hat sich die Versicherungsbranche sicherlich im Nachhinein dann angeboten, aber in dem Moment war es tatsächlich eher ein Zufall, eigentlich eine glückliche Fügung. Und ich hatte 2 Angebote zum gleichen Tag quasi auf dem Tisch. Das eine war Inhouse-Beratung, das andere war eben Roland Rechtsschutz. Und mich hatte damals interessanterweise hat mich wirklich die Kombination aus dem Fachlichen, auf der fachlichen Tiefe plus einer gewissen Komponente Menschlichkeit überzeugt. Und deswegen bin ich bei Roland Rechtsschutz gelandet. Und habe erst im Nachhinein dann reflektiert, dass das Ganze ja irgendwie noch viel mehr Fügungen hatte. Ich hatte also beispielsweise in meinem Dissertationsthema über das Thema Verlässlichkeit, also die Einhaltung von Leistungsversprechen, relativ viel geforscht. Ja, und damit sind wir direkt in der Versicherungsbranche. Zudem habe ich schon immer ein Interesse an Technologie, Innovation, besonderen Herausforderungen, Transformation und auch so ein gewisses geschichtliches Interesse. Und wenn man mal auf die Versicherungswirtschaft schaut, dann ist das ja ein unglaublich traditionelles und zeitstabiles Geschäftsmodell mit einer Vielzahl von Geschichten, die man auch in der Versicherungswelt finden kann. Ja? Also allein mal, wenn man auf die Anfänge von Versicherungen schaut, dann ist das unglaublich spannend, dort einzutauchen und auch die Parallelen zu der Situation heute zu finden, weil da gibt es einige.
Du hast ja gesagt, du kommst aus der Logistik ursprünglich. Ich sage ja immer, es gibt so 3 Dinge aus meiner Sicht, die fast in allen Produkten oder Dienstleistungen drin sind. Das ist Finanzierung, Bezahlung, sage ich mal, also Geldfluss, Warenfluss, also Logistik und Versicherung in irgendeiner Art. Siehst du da Parallelen? Das ist ja so eine Art, du nimmst es nicht richtig wahr als Endkunde, es ist aber überall drin, sage ich mal. Das ist auch nicht sehr beliebt, ne? Also auch in der Logistik kommst du ja, also im besten Fall kommst du irgendwie pünktlich und alles ist heil, aber und dann fragt keiner danach. Aber wenn es halt nicht ganz passt, wenn du zu spät kommst oder irgendwas kaputt ist oder so, dann meckert jeder drüber. Und so ähnlich klingt es mir bei der Versicherung auch. Ja? Also wenn alles glatt läuft, ist super, keiner nimmt es wahr. Siehst du da Parallelitäten?
Ja, absolut. Weil natürlich Versicherung genauso wie Logistik überall reinspielt. Also ja. Viele der Geschäftsmodelle, die wir heute sehen, die sind ohne Versicherung überhaupt nicht möglich. Und die wären auch nie entstanden, wenn es nicht Versicherungen gäbe. Und insofern ist das eben auch das Spannende, weil sich Versicherungen eben in alle Lebensbereiche reinbegibt und natürlich deswegen auch eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft in der Branche entsteht. Ja, weil wir im Grunde uns immer wieder mit der Welt im Ganzen beschäftigen müssen und das natürlich dann immer wieder auch in unserer Branche abbilden.
Das ist ganz spannend, ne, dass du als eigentlich Insider der Versicherungswirtschaft trotzdem so ein bisschen den Blick von außen hast und sagen kannst, was die Versicherungswirtschaft eigentlich für die Volkswirtschaft tut. Ja. Das ist vielleicht ganz schön für den einen oder anderen Zuhörer jetzt das mal zu hören. Manchmal denkt man ja als Versicherer, wir sind in einer langweiligen Branche und da passiert eigentlich nicht viel Innovation, aber in gewisser Weise sind wir natürlich Enabler für Innovationen auch in anderen Branchen oder für andere Geschäftsmodelle.
Absolut, ja.
Jetzt bist du, hast du gesagt, promoviert und hast einige Zeit an der Uni verbracht. War das für dich mal auch eine Frage, dich ganz der Wissenschaft zu verschreiben und gar nicht in die Praxis zu gehen?
Die Frage stellt man sich irgendwie immer, wenn man an der Uni arbeitet. Und ich hatte eine 100%-Stelle, deswegen war ich da schon ziemlich tief drin in den Abläufen. Hatte auch einige Zeit im Fakultätsrat verbracht, hatte die gesamte didaktische Ausbildung gemacht, die es dort gibt. Und mich natürlich auch der Lehre sehr verschrieben. So, jetzt habe ich mich allerdings der Lehre irgendwie auch zu viel verschrieben. Und das ist dann so im Nachhinein eine Erkenntnis. Wenn man an der Uni zumindest an einer Universitätsprofessur landen möchte, dann muss man mittlerweile sehr früh anfangen, genau auf dieses Ziel hinzuarbeiten und sehr stringent in der Forschung sein und genau immer wieder auch in dieser Forschungs in diesem Loch, das man sich irgendwo auch dann gräbt, quasi reinarbeiten und immer wieder neu dazu hinzufügen. Und ich habe immer schon zu viel dafür über die Grenzen hinausgedacht oder beziehungsweise hinausgeblickt und mich, kannst du natürlich auch sagen, ablenken lassen von anderen spannenden Themen. Und insofern war mir das dann irgendwann auch selbst ein bisschen zu eng. Ja, ich war aber auch, muss man der Fairness halber sagen, nicht schnell genug mit der Produktion von entsprechend einschlägigen Forschungsergebnissen, die ich dann entsprechend auch publiziert hätte. Und das ist, das, also der Erfolg macht sich schon auf den ersten Metern quasi bemerkbar. Und dann merkt man auch im Nachhinein, dass man irgendwo schon die richtigen Netzwerke dafür auch braucht und das richtige Setting.
Jetzt wirft man ja Leuten, die so ein bisschen aus der Wissenschaft kommen, genauso wie Unternehmensberatern, also Olli und ich, wir können uns da nicht ausnehmen.
Absolut.
Ja, vor, dass sie so theoretisch alles besser wissen als jeder andere, aber in der praktischen Umsetzung dann häufig scheitern, also als Manager nicht unbedingt zu gebrauchen sind. Und du bist ja dann eigentlich ins kalte Wasser gesprungen und hast dich in die Wirtschaft begeben und hast dann auch Change Management bei Roland gemacht. Das ist ja wahrscheinlich nichts, was man rein theoretisch machen kann, sondern wo ja noch handfeste Ergebnisse erwartet werden. Wie ist es dir dabei ergangen? Also hast du das Management-Talent in dir entdeckt?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe beide Profile immer noch in mir. Ich hatte aber auch schon zu der universitären Zeit sehr engen Kontakt zum VDI und einer Arbeitsgruppe, die sich um Service-Themen gekümmert hat. Und da habe ich damals schon gemerkt, das sind Menschen, die sehr hands-on an die Themen rangehen. Also die natürlich im After-Sales-Bereich ganze Bereiche leiten, aber beispielsweise bei Straßenfertigern. Und da ist man sehr hands-on unterwegs. Und das Gleiche natürlich auch in der Logistik. Wer Logistik erlebt, weiß, da wird nicht lange theoretisiert, sondern da geht es um die Sache. Und insofern, ich bin da nicht so völlig weltfremd in diese Manager-Rolle reingekommen. Und zu dem Job bei Roland als Head of Change Management, Ich habe dort das Kulturtransformationsthema vorangebracht und mit Rainer Brunner, an den ich berichtet habe, der damals eben der Vorstandsvorsitzende von Roland Rechtsschutz war, sehr eng zusammenarbeiten können. Und dazu kam dann noch eine sehr spannende Zeit, wo dann mit Covid-19 auf einmal die Welt sich völlig gedreht hat. Das heißt, also dann gab es ein weiteres großes Projekt, was hinzukam, New Normal, durfte ich dann eben auch leiten. Und diese zwei Dinge, die wir zusammengebracht haben, die haben letztendlich dazu geführt, also mit diesem Rückenwind, wenn man so sagen möchte, aus Covid-19, habe ich ein Unternehmen 2017 betreten und 2022 verlassen, was irgendwie sich einmal gedreht hat. Ja, also wo man wirklich merkte, da ist ein Fortschritt und da hat sich die Haltung geändert, da hat man aber auch sehr viel auf dem Weg dann professionalisiert. Dazu kam natürlich eine Anpassung der Strukturen, der Strategie und das hat sich sehr gut angefühlt. Also letztlich ist diese Aufgabe als Change Manager sehr vielseitig und das ist, glaube ich, auch, was den Management-Skill ausmacht. Man muss immer offen sein für die Arbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern. Man ist selten 100% geliebt, ja, weil man immer wieder auch die Finger in die Wunde legen muss. Man muss nerven. Das ist übrigens auch ein Thema, was ich heutzutage beim Intralab natürlich auch machen muss. Ja, immer wieder die Menschen nerven mit den Themen und auch manchmal letztendlich ein bisschen zu viel nerven. Das kommt schon vor. Ja, mit Innovation und Transformation ist man nicht immer derjenige, der ganz oben auf der Agenda steht. Aber letztendlich hat es eben auch viel damit zu tun, wie man sich in der Situation einrichtet, wie man ein gutes Team formt, das gute Team dann auch in die Wirksamkeit bringt, wie man dann entsprechend auch mit den anderen zusammenarbeitet. Ich habe dann auch entsprechende Formate wie Management-Meeting, Führungskräftetagung etc. organisiert und hatte damit natürlich auch Zugriff auf ganz zentrale Formate. Königsdisziplin am Ende war dann die Erarbeitung von Werten, neuen Unternehmenswerten für die Roland-Rechtsschutz. Und damit ist das Ganze, was wir erarbeitet haben, letztendlich auch ein Stück weit auf normativer Ebene stabilisiert worden. Das heißt also, jetzt quasi hat man diese Lenkungs- oder Leitwirkung dieser Werte noch dazu. Und deswegen in der Summe also wirklich ein sehr, sehr spannendes Themenfeld und eine sehr spannende Aufgabe.
War Covid-19 gewisserweise hilfreich und ein bisschen Katalysator für die kulturelle Transformation?
Absolut, absolut. Also man muss dazu sagen, wir haben mit dieser Kulturinitiative angefangen. Und diese Initiative hatte den Namen MOVE, mit Zieldimensionen mutig, offen, vernetzt und engagiert. Und wie das immer so ist, es gibt verschiedene Phasen. So eine erste Phase, Big Bang, Aufbruch, da hat die Organisation auf Veränderungen gewartet. Da gab es dann die bekannten Quick Wins, ja, Kaffeemaschine unter anderem in der Kantine, eine neue Kantine, also Dinge, sichtbare Zeichen, Artefakte, die auch wirklich sehr gut angekommen sind. Und dann irgendwann kamen allerdings auch die etwas unangenehmeren Themen, wurde eine Effizienzschraube gedreht, unter anderem eben dann dazu. Wir haben den Mitarbeitenden auch einiges abverlangen müssen. Und dann ist man auch natürlich ein bisschen, dann gibt es nicht nur Freunde, sondern es polarisiert. Und dann letztendlich mit Covid kamen wir gerade in so eine schwere Zeit, vor Covid kamen wir gerade in so eine schwere Zeit rein, brauchten mehr Akzeptanz oder haben letztendlich versucht, uns noch professionell aufzustellen und Akzeptanz zu finden. Und mit Covid war natürlich die Erklärung relativ einfach. Ne? Also es wurde sichtbar, dieser Need for Change, es hat gebrannt und manchmal braucht man eben diese brennende Plattform oder diesen Brand, den man mitlöschen kann. Und in der Situation war dieses Team, diese Initiative, die dann letztendlich wirklich als Peer-to-Peer-Initiative in das gesamte Unternehmen reingewirkt hat und viele Menschen einbezogen hat, sehr hilfreich und auch sehr schnell. Und das hat wirklich geholfen, ja.
So, jetzt hast du Roland hinter dir gelassen und bist beim InsureLab. Vielleicht kannst du da jetzt nochmal einen kleinen Werbeblock einstreuen. Was macht eigentlich das InsureLab? Was bringt InsureLab den Mitgliedsunternehmen? Dann vielleicht auch, was hat dich daran gereizt, InsureLab zu verstärken?
Ja, das InsureLab ist Deutschlands größte Branchenplattform für die Versicherungswirtschaft. Wir haben ungefähr ein Drittel Versicherungsunternehmen, ein Drittel Startups, beziehungsweise die Startups hören es eigentlich lieber, wenn man sie als moderne junge Unternehmen bezeichnet. Und das andere Drittel sind letztendlich dann Hochschulen, Beratungsunternehmen, Strategieberatung, Rechtsberatung oder auch Technologieunternehmen. Und mit diesem Netzwerk, mit diesem Ökosystem arbeiten wir daran, die Versicherungswirtschaft zu modernisieren, beziehungsweise uns verbindet die Mission, neue digitale Produkte und Services für die Branche zu entwickeln, ganz viel zusammenzuarbeiten auf diesem Weg und immer wieder voneinander zu lernen. Also durch den Austausch von Wissen und Best Practices ganz viel voneinander zu lernen. Es ist so ein bisschen dieses Voneinander, Miteinander lernen und gemeinsam Abkürzungen zu finden. Dazu muss man wissen, dass in vielen Unternehmen nur relativ wenige Leute an diesen ganz neuen Themen arbeiten und die sind dann häufig alleine auf weiter Flur. Und in der Situation ist es besonders hilfreich, wenn ich in anderen Unternehmen Menschen finde, auch gerne mal über die Grenzen meines eigenen Unternehmens oder meines eigenen Horizonts, den ich so habe, hinaus, die mit mir zusammen auf die Themen blicken und sich austauschen möchten. Und das machen wir natürlich für die digitale Transformation, das machen wir aber auch für die Nachhaltigkeitstransformation und bringen diese Themen digital und nachhaltig sehr gerne zusammen. So ist es dann letztlich so, dass wir eben insbesondere eben auch jungen Unternehmen den Zugang zur Versicherungswirtschaft ermöglichen, auch den Blick mittlerweile noch ein bisschen mehr auf die internationale Perspektive richten. Und wenn man auf das Angebot schaut, dann ist ein Angebot vorhanden, was über Thementage beispielsweise geht, wo wir auf Themen blicken und da so eine 360-Grad-Perspektive drauflegen. Topic Groups, die sich regelmäßig treffen zu Themen wie Cloud, IT, aber auch beispielsweise HR-Transformation oder Nachhaltigkeit und dort im regelmäßigen Austausch stehen. In diesen Topic Groups wird beispielsweise über Themen diskutiert. Manche haben aber auch eine ganz klare Agenda und auch ein Output-Ziel, also beispielsweise ein White Paper oder Leitfaden. Dann gibt es Scouting-Matchmaking-Aktivitäten. Wir haben ein Collaborator-Programm, so wie wir es nennen. Das ist ein Accelerator-Programm, was ganz klar auf das Ziel Vernetzung einzahlt. Und wir haben darüber hinaus natürlich auch noch Aktivitäten wie die IntroLab Academy, über die ich gleich noch ein bisschen was erzählen werde, und die IntroNext, die wir jeweils mit Partnern betreiben, plus natürlich auch so ein paar Vereinsformate. Ja, also Sommerfest und nicht zu verschweigen der C-Level-Kaminabend, wo dann exklusiv die C-Level unserer Mitglieder zusammenkommen. Das heißt also, großes Programm, was dann nochmal ergänzt wird durch einige Projektaktivitäten. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel mit Studierenden zusammen eine Insurance Innovation Challenge gehabt und an der Versicherung oder an den Versicherungsthemen der Zukunft gearbeitet. Das sind eben auch Themen, die wir fördern, und insbesondere in der Zusammenarbeit mit Hochschulen sind wir natürlich auch sehr interessiert daran, immer wieder die jungen Menschen für die Versicherungsbranche zu begeistern und auch deren Sicht mit einzubringen.
Gibt es denn eine Kennzahl oder Kennzahlen, die ihr mit dem Ganzen verfolgt? Also was in 10 Jahren in SureLab ist ein Erfolg, wenn sich was geändert hat? Mehr Online-Abschlüsse, keine Ahnung, weniger CO2-Emissionen von Versicherungen inklusive allen drum und dran, was weiß ich, mehr Anteil junger Produkte, keine Ahnung, in manchen Branchen heißt es ja Anteil des Umsatzes in Produkten, die kleiner als ein Jahr alt sind oder 2 Jahre. Habt ihr solche Kennzahlen, die ihr verfolgt, so auf ganz großer Ebene, worauf das alles einzahlt?
Auf dieser großen Ebene haben wir selber keine Kennzahlen, weil ich glaube, das können wir so gar nicht auf uns runterbrechen. Aber was wir natürlich messen, ist die Anzahl der Kooperationen, die durch uns entsteht, wo wir ganz klar den Beitrag dazu leisten können, dass Unternehmen in den Austausch kommen, dass dann entsprechend auch gemeinsame Projekte zustande kommen. Und wir haben natürlich auch ein paar Formate, insbesondere mit der IntroNext zusammen, den IntroNext Innovators Award beispielsweise, wo wir dann Unternehmen dazu einladen, ihre Innovationsthemen als in diesen Award einzureichen und damit vielleicht sogar einen Preis zu gewinnen. Das heißt also, wir sind schon sehr daran interessiert, die Dinge, die wir machen, auch zu messen. Aber bestimmte Dinge sind so groß, so abstrakt, dass man sie auch nicht unbedingt messen oder beziehungsweise nicht auf unseren Beitrag zurückführen kann.
Gibt es so Erfolgsgeschichten, die man erzählen kann? Also ich erinnere mich, ich hatte mal so ein Corporate Startup, wenn man so will, aus der DVK heraus unterstützt, die Freeview. Mhm. Die haben wir angefangen, sozusagen mit ein paar Leuten bei euch im IntroLab zu sitzen und da sozusagen das Campus-Feeling genossen. Daraus ist dann eben tatsächlich inzwischen erst als Accelerator und inzwischen eine richtige Versicherungsgesellschaft geworden. Wie immer bei solchen Versicherungsgeschäftsmodellen, natürlich im Moment noch weit von der Weltherrschaft entfernt, aber immerhin sind weiterhin dabei, sich zu entwickeln und neue Produkte zu lancieren, neue Vertriebskanäle. Gibt es mehr solche Beispiele?
Ja, absolut, absolut. Also Neo Digital beispielsweise, Steven Voss ist immer auch bei uns zu Gast. Dann Net mit Carlo Ulbrich, ein ganz, ganz wesentlicher Enabler für die Versicherungsbranche. Weiterhin Paloa natürlich, Malte Kursup. Oder auch Miss Moneypenny Technologies. Also ich könnte jetzt noch ein paar weitere nennen, aber es gibt eben genau diese Geschichten, die auch sehr, sehr eng mit uns verbunden sind. So jetzt gerade geht es noch mehr in das Thema KI rein. Auch da haben wir wieder ganz spannende Fälle, Kern-AI beispielsweise und mit Johannes Hötter. Und so kann man die Geschichte weiter fortführen. Also es gibt immer entsprechende junge Unternehmen, die sich sehr eng mit dem IntroLab verzahnen, die dort auch auf unglaublich schnell auf große Akzeptanz stoßen und dadurch natürlich mit diesem Vertrauenssiegel IntroLab auch sehr, sehr schnell in der Branche Fuß fassen können.
Jetzt hast du ja schon über die Academy gesprochen. Das ist, glaube ich, auch eins deiner Steckenpferde innerhalb des IntroLabs. Erzähl doch mal darüber ein bisschen noch.
Ja, die IntroLab Academy, tatsächlich Steckenpferd. Warum? Weil ich natürlich für das Thema Bildung und auch Lernen sehr stark stehe. Also ich habe eben sehr viel Zeit in Lehre verbracht. Ich bin auch aktuell immer noch an der TH Köln in der Lehre aktiv mit Strategie und Innovation. Und lerne aber auch sehr, sehr gerne. Relativ viele Zertifikate immer wieder gemacht. Und deswegen habe ich sofort, als es darum ging, wer kümmert sich um die InstaLab Academy, gesagt, ja, ich mache das. Was machen wir in der InstaLab Academy? Wir haben mit der Universität Köln zusammen, insbesondere eben, genauer gesagt, mit der Business School der Universität Köln zusammen, zwei Programme. Und diese zwei Programme, die werden quasi inhaltlich kuratiert von uns und organisatorisch abgebildet im Wesentlichen eben durch die Business School der Universität Köln. Ein Programm richtet sich an Führungskräfte, mittleres Management, bisschen höher, also so klassisch F1, F2, Stabsstellen.
Von klassischen Versicherungsunternehmen.
Genau, von klassischen Versicherungsunternehmen, genau. Und das heißt Leading Insurance Transformation. In diesem Programm haben wir drei Teile, zwei Tage. Der erste Teil dreht sich um das Thema Führung in der digitalisierten Welt, also moderne Führung in dieser heutigen Welt. Da geht es eben auch über strategische Themen, normative Themen in den agilen Bereich rein, also auf die Sicht auf ein Unternehmen aus der Vogelperspektive heraus, Reifegrade etc. Dann im zweiten Teil geht es um die Modernisierung des aktuellen Geschäftsmodells. Also letztendlich alles, was wir brauchen, um das aktuelle Geschäftsmodell eben auch digitaler und kundenzentrierter zu machen. Und im dritten Teil schauen wir auf die Zukunft, insbesondere auf eine nachhaltige Zukunft. Das heißt also, wir schauen in der Zukunftsforscherin in das Jahr 2050 und gucken mal überhaupt, wo sich mögliche Entwicklungspfade befinden. Das kann man nie so richtig vorhersehen, aber in Zukunftsforschung besteht genau daraus, dass man sagt, es gibt bestimmte Szenarien und wir können mit diesen Annahmen arbeiten. Und wir schauen auf eben tatsächlich Geschäftsmodelle, die Nachhaltigkeit berücksichtigen. Und das ist ganz spannend. Dazu kommt jede Menge Networking. Also wir begleiten die Gruppe sehr eng. Ich organisiere sehr gerne Fireside-Chats mit Speakern aus unserem Netzwerk. Da sind dann mal C-Level dabei oder ehemalige C-Level dabei. Da sind mal Startups dabei. Das ist also sehr, sehr interessant. Und die Gruppen bleiben auch nach diesem Zertifikatsprogramm noch im Austausch. So, dann haben wir noch ein zweites Programm, das ist dann an Potenzialträgerinnen gerichtet. Da geht es letztendlich ein bisschen mehr um die Basics von Transformation und die Dinge, die man so als Intrapreneur voranbringen kann im Unternehmen, dass man die entsprechend auch mit Wirkkraft gestalten kann. Dass man auch insbesondere eben mit Stakeholdern, mit Gremien zusammenarbeiten kann, dort effektiver ist. Und es geht in der Vertiefung etwas mehr um Prozesse, um Daten und KI. Das heißt also, so die Basics, die ich aktuell brauche, um eben sehr fokussiert an diesen Innovationsthemen zu arbeiten und Transformation voranzubringen.
Ja, super spannend. Extrem spannend finde ich dieses Thema Vision, ne? 2050 Versicherungswirtschaft. Hast du da für dich eine Vision, was sich 2050 ändert? Wie sieht Versicherung 2050 aus gegenüber heute?
Ja, das ist ganz spannend. 2050 ist noch so weit weg, das ist wahrscheinlich sehr schwer, so eine richtige Prognose abzugeben. Man kann allerdings, und das ist wichtig in der Zukunftsforschung, schon jetzt sagen, es werden sich manche Dinge gar nicht so sehr ändern. Ja, wir werden weiterhin Pizza essen, wir werden weiterhin Pasta essen und wir werden möglicherweise sogar weiterhin Versicherungsbüros sehen in den Städten. Ja, die werden aber anders aussehen. Also wir haben heute schon einige Agenturen, die sich als Räume der Begegnung begreifen und nicht als Vertriebsstätten. Und das wird sich weiterentwickeln. Vielleicht wird auch der Versicherungsagent der Zukunft zu mir nach Hause kommen und wird erstmal mit einer Drohne oder irgendwas durch mein Haus gehen und dort überall schauen, welche Risiken dort zu finden sind. Und vielleicht finde ich dann entsprechend diese Aufzeichnung später in einer Art Metaverse und kann mit dem Versicherungsunternehmen mal selber dann auf die Schäden schauen und vielleicht auch direkt oder Präventionsprogramme anders gestalten. Also ich glaube, es wird sehr viel digitaler, sehr viel vernetzter. Das ist aber auch relativ leicht ist zu behaupten, weil das ist einfach der ganz große Trend, der Megatrend. Und daneben wird es allerdings tatsächlich auf bestimmte Dinge ankommen, wie man neben diesen ganzen Chancen, die man hat, eben so ein gewisses, so einen gewissen Grad an Menschlichkeit und Nähe vielleicht noch sogar erhöht. Ja? Und ich glaube, das ist eine Riesenchance, weil wir letztendlich durch diese technologischen Möglichkeiten nun natürlich die Möglichkeit haben, von einer eher technologischen Perspektive, wo wir den Kunden erstmal als Kostenfaktor sehen und letztendlich doch immer versuchen, noch effizienter zu werden, also in großen Teilen zumindest effizienter zu werden, auf einmal dahin kommen, wo wir jeden Augenblick, den wir mit den Kunden verbringen, so wertschöpfend wie möglich verbringen. Und ich glaube, da kommen viele Technologien zusammen, die ich in der Kombination jetzt noch nicht so sehen kann, ne? Aber es wird auf jeden Fall spannend werden und wir werden viele Dinge sehen, die wir heute auch schon sehen.
Ist die größte Herausforderung bei dieser Transformation dann tatsächlich das Thema Führung, kulturelle Transformation und nicht so sehr das Thema, ich muss mal ein altes Kernsystem ersetzen, ich muss jetzt möglichst viele Anwendungen für ChatGPT finden? Also nach deiner Vita würdest du das jetzt wahrscheinlich, würdest du dem nicht widersprechen, richtig?
Ja, also ich glaube, das eine ist Hygienefaktor. Ich muss einfach dafür sorgen, dass mein Unternehmen in der Basis läuft. Und dazu gehört ein funktionierendes Kernsystem. Ohne das geht es eben gar nicht. Möglichst viele Anwendungsfälle für ChatGPT oder generative KI. Es ist schon wichtig, dass man sich vor allem auch strategisch mit der Thematik beschäftigt. Ich würde aber letztendlich bei der KI, gibt es ja zwei Themen. Zum einen arbeiten wir schon mit sehr viel KI. Wir haben jetzt eben aber generative KI besonders im Fokus. Ja? Und das kommt auf einen ganz neuen Level hinzu. Und generative KI kann vor allem natürlich sehr interessant so in einer eigenen Lotsenfunktion mitspielen. Das heißt, ich kann wunderbar andere KI eben auch über generative KI ansteuern und in diese Klammer sehr wertschöpfend reinnehmen. Und ich finde es wichtig, dass sich damit vor allem eben auch strategisch, auch mutig beschäftigt wird, dass man sagt, wir möchten hier Dinge umsetzen und wir möchten damit vorankommen. Dazu gehört aber letztendlich auch natürlich, dass wir noch ein paar Probleme haben, die gelöst werden müssen. Also zum Beispiel die Nachhaltigkeitsfrage. Generative KI hat aktuell noch ein riesen Nachhaltigkeitsproblem, weil es unglaublich viel Energie frisst. Das heißt, wir brauchen da eben auch stabile Modelle, die auch wirtschaftlich und nachhaltig betrieben werden können. Dazu kommt natürlich auch die Frage, wie wir das Blackbox-Problem gelöst bekommen, ja, also vertrauenswürdige KI. Das heißt also, wenn wir diese Themen angehen, und die müssen wir angehen, dann sind wir, glaube ich, einen großen Schritt vorangekommen. Ich sehe allerdings jetzt nicht, wenn ich nochmal auf das Jahr 2050 sehe, ist aktuell noch ein bisschen ungeklärt, wie sehr KI unser Leben im Ganzen verändern wird. Aber ich sehe jetzt noch nicht unbedingt die Singularität und diese Schreckensszenarien, sondern ich glaube, da gibt es noch ein paar Dinge, die wir auf jeden Fall lösen müssen, bevor wir überall KI sehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir überall in unserem Alltag KI brauchen. Wir brauchen es da, wo es wertschöpfend ist.
Das hast du, glaube ich, das zweite Mal auch schon, weil das bei eurer Academy auch eine Rolle spielt, das Thema Nachhaltigkeit erwähnt. Mhm. Jetzt frage ich mal denjenigen, der hier in der Schweiz sitzt. Ist das wieder so eine typische deutsche Betrachtungsweise, dass wir bei allem immer sofort daran denken, irgendwie ist das energieeffizient, müssen wir da nicht Energie sparen, irgendwie, wir haben ja so wenig davon. Oder ist das auch ein globales Problem? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, also auf jeden Fall ein Schweizer Problem auch. Ich glaube, es ist in der Tat global, weil ich jetzt nicht sage, ich weiß nicht, ob in Russland oder in Amerika mit dem Fracking, also die das ja als umweltfreundlich ansehen, ob das den gleichen Stellenwert genießt, das glaube ich eher nicht. Vermutlich auch in den Ölländern da im Mittleren Osten wird das ein geringeres Thema sein. Aber klar, in der Schweiz auch. Wenn wir das Glück sozusagen, dass wir sehr viele Speichermöglichkeiten über die Seen haben, also diese Speicherseen haben, das ist, glaube ich, in Deutschland nicht ganz so einfach, zumindest bei dir im Norden, nicht im Golf.
Stimmt.
Das ist schon mal was.
Wir haben Gestacht hier, Pumpspeicherwerke.
Genau, wir haben uns aber in der Tat von der deutschen Diskussion um die Kernkraft anstecken lassen. Also auch hier in der Schweiz ist die mehrheitlich, glaube ich, inzwischen geächtet. Mhm. Also jetzt nicht absolut, aber also nicht alle sind, glaube ich, der Meinung, aber doch mehrheitlich. Und Ja, also das Thema kommt, glaube ich, überall auf. Und ich sehe es halt, oder wir sehen es ja alle im Prinzip im Versicherungsbereich halt vor allem an den NatCat-Risiken. Ne? Also die letzten 2-3 Jahre, sage ich mal, ist die Rückversicherung von Naturkatastrophen einfach so derbe viel teurer geworden. Ja, ist jetzt ein Hard-Market versus Soft-Market, verstehen wir alle. Aber ich glaube, da ist auch eine gewisse Trendlinie drin. Ne? Du kriegst solche Sachen wie Stürme, Hagel, Feuer teilweise, Überschwemmungen, die wir jetzt gerade im Norden Deutschlands, glaube ich, erleben. Wir zeichnen das gerade Anfang Januar auf. Das kriegst du einfach nicht mehr in den Griff. Ne? Oder es wird so sauteuer, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. Und dann überall zu bauen und zu versuchen, das komplett zu versichern. Und der Versicherer versucht dann mit einem niedrigen Attachment Point möglichst viel auf den Rückversicherer zu verlagern. Das wird auf Dauer einfach nicht mehr gehen. Ich weiß nicht, ob es 2050 schon der Fall sein wird, aber das wird einfach trendmäßig in jedem Jahr schlimmer. Und noch, glaube ich, haben wir relativ wenig davon an den Endkunden weitergegeben, meines Erachtens, sondern es ist auf unsere eigene Profitabilität gegangen. Die Rückversicherer waren die letzten 10 Jahre auch nicht richtig profitabel. Aber da muss ja was kommen. Und ich glaube, da trifft es uns halt richtig hart, ne, als Versicherung. Also wir brauchen ja nicht so wahnsinnig viel Strom, klar, ein bisschen für die Rechenzentren und so weiter, aber uns treffen die Folgen, glaube ich, brutal. Und wir werden es irgendwann an den Kunden weitergeben müssen. Und das wird echt ein Drama werden.
Und ich glaube, es ist tatsächlich jetzt der Zeitpunkt, wo wir uns viel mehr noch mit den Folgen eben beschäftigen. Ja, also es ist so, dass wir natürlich aktuell in der Welt nicht so richtig gut prognostizieren können, ob wir dieses 1,5 oder 2 Grad Ziel schaffen oder reißen. Wahrscheinlich reißen wir es eher.
Ja, und das deswegen ist ja nicht gut zu prognostizieren, Philipp. Dass wir das nicht schaffen, ist gut zu prognostizieren.
Weil das passiert
auch
ein Wunder.
Ja, absolut. Also aktuell in der Weltgemeinschaft ist es schwer, sich das vorzustellen. Deswegen ist es tatsächlich eher ein Folgenmanagement-Problem. Und da können Versicherer allerdings einen guten Beitrag leisten. Und da kommen letztendlich genau auch diese Themen wie Open Insurance mit rein. Weil gerade nämlich die offenen Daten, das offene Datenteilen, ermöglicht es natürlich ganz unterschiedliche Daten in eine Gleichung reinzunehmen. Und ich kann ja heute schon beispielsweise öffentlich zugänglichen Daten, die so gesammelt werden, ja, also Pegelstände, aber auch Überflutungsdaten. Die Amerikaner machen das sehr häufig mit den NatCat-Daten, dass sie die eben auch zur Anreicherung von Versicherungsmodellen eben freigeben. Ja, und da kann man wunderbar eben diese ganzen Datenpunkte zusammentragen und natürlich dann auch in Versicherungslösungen integrieren. Und ich glaube, ein Punkt besteht wirklich darin, dass wir ein geringeres Risiko-Exposure haben oder darauf hinwirken. So, wir werden nicht alles versicherbar machen können, aber letztendlich, klar, Florida ist natürlich auch deswegen schwer versicherbar, weil die natürlich immer noch ihre Holzhäuser da in vielen Landesteilen haben und nicht so wie in einem auch gefährdeten Land wie Japan, wo die Häuser im Wesentlichen natürlich erdbebensicher gebaut sind, weil man weiß, da ist ein Risiko. So, ich war auch in Neuseeland, da ist das Parlamentsgebäude ist mit so einer Art Stoßdämpfersystem versehen. Das heißt, man arbeitet mit dem Risiko, man weiß, das Risiko besteht und bereitet sich dementsprechend darauf vor. Dann ist eben nicht alles kaputt, sondern entsprechend mit der Vorsorge dann eben so weit abgesichert, dass nicht viel passieren kann. Und da können wir Versicherer oder da können die Versicherer schon auch einen Beitrag leisten in der Thematik.
Open Insurance war ein ganz interessantes Stichwort. Ihr publiziert ja, glaube ich, auch und führt Studien durch oder begleitet Studien. Macht ihr auch sowas wie politische Lobbyarbeit? Also wenn Open Insurance, wenn die EU da irgendwie ein neues Paper rausgibt oder so, kommentiert ihr da eifrig, leistet ihr Input dafür?
Wir halten uns so ein bisschen aus dieser politischen Arbeit raus, machen das aber in der Kooperation mit Frieda. Frieda ist quasi aus dem Intralab-Kontext herausgegangen und kümmert sich ganz fokussiert um das Thema Open Insurance. Und die leisten entsprechende Arbeit eben auch. Wir begleiten das, indem wir mit Frieda zusammen an Themen arbeiten, indem wir uns dort sehr eng vernetzen. Und wir haben auch selber einen White Paper zu dem Thema Open Insurance erstmal eins auch alleine im Intralab rausgebracht, um die Grundlagenarbeit einmal zu leisten und dann in der Folge letztes Jahr muss man jetzt sagen, letztes Jahr auch noch ein spannendes White Paper mit Frieda zusammengestellt. Und so tragen wir dazu bei, dass das Thema vorangebracht wird. Aber sehr fokussiert ist eben an der Thematik Frieda dran, mit dem Julius Kretz beispielsweise. Die arbeiten da sehr, sehr energiegeladen, damit es vorangeht.
Was hältst du denn von Open Insurance, Olli? Kommt das?
Also da bin ich ganz offen mit euch allen. Das habe ich noch nicht verstanden. Also ich sag mal, nach meiner Erfahrung, ich bin ein paar Mal richtig enttäuscht worden. Das eine der großen Enttäuschungen, die ich die letzten Jahre leider verbuchen musste auf mich, ist, wie wenig zusätzlichen Nutzen weitere Daten für uns Versicherer hatten. Ne? Also ich habe mir so wahnsinnig viel von dieser Telematik oder Smart Home versprochen. Ne? Dass endlich diese blöd, aus meiner Sicht total bescheuerte Schadenfreiheitsklassen in der Kfz-Versicherung zum Beispiel fallen, weil die scheinen doch wirklich aus wirklich einem ganz anderen Jahrtausend zu stammen, ja, das Ding, und stammt es ja auch wäre. Und es ist halt nichts passiert, ne? Also außer fahre nicht nachts über Land und fahre nicht während der Stoßzeiten in der Stadt. Ja, das hätten wir auch fairerweise auch vorher schon sagen können, ohne dass wir uns die Autos voll Telematik fropfen. Ist da ja nichts bei rumgekommen. Ne? Also Schadenfreiheitsklassen, Wohnort, hast eine Garage, ja, nein, ist immer noch ein besserer Predictor für Automobilschäden als jede Telematik, die da in irgendwelchen Autos verbaut wird.
Und Beamter, ja oder nein, nicht vergessen. Ne? Bitte?
Beamter, ja. Beamter, ganz wichtig, Beamter, ja. Absolut.
Ausgeschlafen, ausgeruht im Steuer.
Ja, und Alter, ne? Also hier bloß nicht zwischen 18 und 21, danach wird es ein bisschen besser, bei Männern insbesondere, ja. Also, ich bin einfach maximal enttäuscht von Daten. Und das Zweite ist, ich bin einfach auch maximal enttäuscht von Daten, die wir als Versicherer haben. Wir reden uns immer ein, wir haben mal so wahnsinnig viel coole Daten, ja. Jetzt guckst du mal so ein Ding durch, so ein Datenportfolio, und vergleichst es mal mit was Schickem wie, keine Ahnung, Amazon oder Zalando oder so, ne? Und dann kommst du drauf, unsere Daten sind uralt. Die meisten, die wir von Kunden haben, stammen aus der Zeit, in der wir dem Kunden den Vertrag verkauft haben. Das ist teilweise Jahrzehnte her. Damals wussten wir, dass er, ja, viel wussten wir auch nicht, aber dass seine Wohnung eine gewisse Größe hatte oder welches Auto er gefahren hat. Und dann seitdem ist das nicht mehr aktualisiert worden im Großen und Ganzen. Sein, der Kunde hat sich gemeldet, also bei Umzug, neue Adresse und so weiter haben wir natürlich. Aber das hat ja, inzwischen hat das jeder, das steht im Telefonbuch fairerweise. Ne? Also jeder hat mehr Daten als wir und vor allem aktuellere Daten. Und deshalb, ich habe hart noch nicht verstanden, was irgendeiner an Interesse an unseren Daten haben könnte. Ich finde die enttäuschend schwach und alt und unstrukturiert. Ich habe mal gehört, ein großer deutscher Versicherer hat nur zu einem einstelligen Prozentzahl seiner Kunden eine Handynummer. Ja, meine Güte, also ich kann dir wahrscheinlich auf Anhieb 100 Unternehmen nennen, die meine Handynummer haben, ja, und der große deutsche Versicherer hat sie nicht. Also da bin ich schon, da habe ich hart nicht verstanden, was das bringen soll, aber das erklärt mir irgendwann mal einer.
Ja, vielleicht steckt da drin aber auch eine Chance. Ich meine, letztendlich ist ja manchmal die Gefahr, dass Daten aus der Branche quasi rausgezogen werden und für andere Zwecke, also bei anderen Anbietern quasi genutzt werden, wird doch manchmal problematisiert. Wie du es erzählst, Olli, ist es nun eigentlich eher so, dass die Versicherungsbranche sehr viel mehr von Daten außerhalb der Versicherungsbranche profitieren können. Ja? Und so ein Open-Data-Ansatz, wo ich zum Beispiel dann eben genau solche öffentlich verfügbaren Daten oder auch Daten von anderen Anbietern in meine Datensysteme rein oder für meine Auswertung nutzbar machen kann. Ich glaube, das kann schon helfen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir bei Telematik beispielsweise in Deutschland keinen besonders erfolgreichen Start hatten. Wenn du auf andere Länder schaust, sieht das teilweise anders aus. Ja? Also schau dir Italien an, da sind Tarife anders ausdifferenziert. Ja? Und da macht es schon einen Unterschied, ob ich 500 Euro spare und vielleicht nicht nur 100 Euro. Also man muss auch dazu sagen, es ist auch immer die Anreizperspektive in die Gleichung mit aufzunehmen. Und ganz ehrlich, für 100 Euro Vorteil ist mir das relativ egal. Da werde ich nicht meine Gesundheitsdaten und auch nicht meine Fahrdaten extra noch tracken und sammeln. Wenn ich dadurch allerdings einen viel größeren Anreiz habe und sowas wie Vitality beispielsweise in Südafrika dann als Anreizsystem auch habe, da wird es spannend. Und da kann ich dann auch mit dem Verhalten spielen. Das ist vielleicht auch für Versicherungen ganz spannend. Also ich sehe kaum richtig gute Ansätze, wo wir aus dem traditionellen Geschäftsmodell mal so ein bisschen anreizorientiert rausbrechen, wo wir Verhalten mal verändern. Ja, also über Prävention, da haben wir so ein bisschen ein paar Ansätze, aber auch eher so Stückwerk bei vielen. Und wenn wir aber Versicherungen wirklich so begreifen, dass wir sagen, wir möchten die Risiken, das Risiko jeden Einzelnen eben tatsächlich minimieren oder vielleicht nicht minimieren, aber senken zumindest, dann könnten wir viel mehr noch mit den verhaltensökonomischen Ansätzen arbeiten. Da ist viel Chance, glaube ich. Auch über Daten natürlich, insbesondere über Daten.
Das stimmt.
Boah, da hab ich eine eigene Erfahrung. Also wir haben das ja versucht mit dem One-Coach damals. Yeah. Ich kann dir sagen, also selten haben Kunden weniger Spaß dran gehabt, sich von irgendjemand bevormunden zu lassen, als von der Versicherung. Also, und dann noch über das Thema Risiko, also nicht mal Reward, sondern Risiko. Yeah. Hey, da will keiner dran denken. Also und schon gar nicht will er sich, also von mir aus lässt sich von Apple irgendwie über sein Handy noch irgendwie leiten. Von uns auf gar keinen Fall. Haben wir wahrscheinlich auch falsch gemacht. Ja, kann man heute besser machen.
Genau.
Aber um Gottes Willen, du, also was war der Kunde wenig begeistert, als die Versicherung gesagt hat, ändere mal dein Verhalten, schließ das Fenster, wenn du gehst oder so. Da haben wir aber schönes Feedback bekommen, du.
Ja, ich glaube, keiner mag so richtig bevormundet werden. Und keiner mag quasi so die Versicherung so die Rolle eines strengen Elternteils übernimmt und sagt, du musst Folgendes machen. Und es gibt aber smartere Ansätze und mittlerweile gibt es eben auch die Möglichkeiten, das technologisch umzusetzen. Ich glaube schon, dass man an einigen dieser Ansätze weiterarbeiten kann.
Wir haben letztes Mal im U-Talk das Thema parametrische Versicherung besprochen. Da ist Datenverfügbarkeit, Daten natürlich auch eine wesentliche Voraussetzung und da sehen wir relativ viele interessante Anwendungsfälle inzwischen und ich glaube, das ist auch erst der Anfang. Um das Thema Open Insurance abzuschließen, ich glaube, viele der größeren Versicherer haben inzwischen verstanden, was da potenziell auf sie zukommt. Selbst wenn sie mit den Daten nichts anfangen können, müssen sie eben die doch verfügbar machen, gegebenenfalls, was natürlich auch mit unglaublichen Investitionen wieder angesichts der alten Systeme verbunden ist. Also das Thema ist deshalb nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Man sollte sich damit beschäftigen, allein schon deshalb, weil es teuer werden kann.
Absolut. Und vielleicht kann ich noch hinzufügen, Ingolf, weil die drei prägenden Elemente von der Open Insurance, das sind Kundenzentrierung, Offenheit im Austausch und Standardisierung, muss ich ohnehin machen. Alle drei sind so oder so für mich zentral, weil ich sonst Probleme bekomme.
Ja, sehr gut. Vielleicht zum Schluss noch ein großes Projekt habt ihr immer bei InsureLab und das ist die InsureNext, die ihr zusammen mit der Köln-Messe macht. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, warum sollte man da hingehen? Wer sollte da hingehen?
Ja, die InsureNext ist quasi das Festival für Transformation, Innovation und Zusammenarbeit in der Versicherungswelt. Am 28. und 29. Mai diesen Jahres, also 24, werden wir wieder für 2 Tage in Köln zusammenkommen und haben dort ein Programm, was natürlich sehr stark die aktuellen Highlight-Themen in der Branche betrachtet. Also beispielsweise Auswirkungen der KI auf das Geschäftsmodell von Versicherungen, natürlich auch immer wieder zukunftsorientierter Vertrieb, Customer Experience, das Thema Nachhaltigkeit, Transformationsaspekte beim Thema Nachhaltigkeit und auch ein Blick in die Zukunft, der nochmal auf alle Themen so auf dem Gartner Hype Cycle schaut, wie beispielsweise Metaverse, IoT und alles, was da noch so ist. Und wir haben das Event als Kongressmesse ausgerichtet, zusammen mit der Messe Köln. Das heißt, es gibt spannende Vorträge, es gibt Austauschformate, Roundtables, es gibt auch mal wissenschaftliche Vorträge. Das heißt also, C-Level der Branche berichten, es werden aber auch Forscher berichten, es werden Dienstleister entsprechend ausstellen, präsent sein. Jede Menge junger Unternehmen, die ihre neuen Lösungsansätze mitbringen. Das heißt also auch die Startups aus unserem Collaborator-Programm beispielsweise. Und in diesen 2 Tagen werden sich etwas über 2000 Menschen versammeln. Viele, die immer schon diese Themen Transformation, Innovation auf der Agenda haben. Viele auch aus Führungspositionen heraus. Aber wir bringen auch Studierende mit in das Format rein und versuchen natürlich ganz bewusst eben auch diese jungen Talente an die Versicherungsbranche heranzuführen. Und das ist ein spannender Punkt, wo man thematisch sehr viel von profitieren kann, wo wir aber auch immer wieder sehen, dass Menschen auf der Messe in den Austausch kommen, sich wiedersehen und letztendlich an den Austauschen, die sie schon hatten, anknüpfen. Dazu tragen wir so ein bisschen auch mit einer Abendveranstaltung am ersten Tag bei. Das heißt also, es lohnt sich wirklich an diesen 2 Tagen nach Köln zu kommen und bei der InsureNext dabei zu sein.
Ja, finde ich großartig. Und ihr seid ja jetzt auch das wievielte Mal da am Start?
Das vierte Mal. Einmal virtuell, jetzt, ja, tatsächlich hat Corona so ein bisschen in die Intronext direkt reingefunkt. Aber jetzt zum dritten Mal dann auch in Präsenz.
Ja, super. Also es gelingt euch, das zu etablieren als Branchen-Event. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja. Viel Erfolg auch dieses Mal. Vielleicht schaue ich auch mal vorbei. Irgendwie klingt das ja doch spannend. Olli, was ist mit dir? Warst du schon mal da?
Ich war mal da, ja.
Okay, sehr gut.
Einmal von den dreien, also ein Drittel. Weil das ist wahrscheinlich kein guter Erfolgskoeffizient.
Also kommt mal wieder, das ist total
unbedingt
spannend. Wir
unbedingt
haben natürlich das Format auch weiterentwickelt. Das heißt also, wir merken auch dieses Jahr zur Jahreswende schon, also unglaublich starken Buchungsnachfrage und viele Unternehmen, die sich zeigen möchten, wir haben jetzt schon einen super spannenden Speaker-Line-up. Das heißt also, hier entsteht was wirklich Interessantes. Ja. Und warum ist das so? Sicherlich natürlich auch, weil das Thema Gen-AI so schnell sich voran bewegt, dass man einfach auf dem Laufenden bleiben muss. Und hier auf der Messe hat man natürlich die Möglichkeit, aus allen Perspektiven heraus an dem Thema dran zu bleiben und auch zu sehen, was machen eigentlich die anderen und was gibt es denn noch in der Forschung? Was hat zum Beispiel ein Fraunhofer-Institut in der Forschung noch im Blick? Ja? Oder was haben andere KI-Forscher im Blick für diese Themen? Wir machen auch Masterclasses und tauchen da nochmal tiefer rein, als man das mit einem Vortrag machen kann. Das heißt also, das ist schon spannend und viele nutzen das eben genau auch so als Weiterbildungsoption für sich.
Ja, vielen Dank, Philipp, für diesen Ausblick auf die Intronext, aber auch, dass du uns so ein bisschen deiner persönlichen Versicherungsvita hast teilhaben lassen und vor allem auch dargestellt hast, was das Intronext insgesamt auch für die Branche bewegt. Wir danken dir ganz herzlich fürs Dabeisein. Danke auch Olli. Und ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer und Zuhörer. Tschüss.
Vielen Dank, Philipp.
Vielen Dank.
Ciao.
Vielen Dank an euch.